Hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Kunst zu leben. Heute mit einem sehr tiefgründigen und auch sehr tiefgreifenden Thema, das scheinbar ja mit Die Kunst zu leben gar nichts zu tun hat. Denn heute sprechen wir über den Tod, über das Sterben, über die Angst vorm Sterben und auch die Angst vorm Älterwerden. Aber ich glaube, dass man die Kunst zu leben nur dann verwirklichen kann, wenn man auch die Kunst zu sterben beherrscht, das heißt auch die Kunst des Älterwerdens. Und ich stelle fest, dass immer mehr Menschen massive Probleme und Schwierigkeiten haben mit dem Älterwerden, Ängste vor dem Tod, Ängste vor der eigenen Vergänglichkeit. Und genau darüber habe ich mit Adrian gesprochen. Deswegen haben wir einen Soul Talk zu diesem Thema gemacht, weil wir mal hingeschaut haben, wofür haben die Menschen eigentlich wirklich Angst und wie können wir womöglich unseren Frieden finden mit unserer eigenen Vergänglichkeit. Wenn diese Folge also dich jetzt im Herzen berührt, dann lade ich dich ein, dir jetzt wirklich Zeit zu nehmen, hinzuspüren, tief hineinzuhören in unser Gespräch und ja, dir diese komplette Folge auch wirklich am Stück zu gönnen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn sie dich weitergebracht hat, wenn sie dich inspiriert und dir geholfen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine kleine Bewertung für diesen Podcast geben magst, ganz gleich, auf welchem Portal du ihn hörst, eine 5-Sterne-Bewertung, einen Kommentar, eine Rezension. Damit hilfst du, dass dieser Podcast sichtbarer wird, er mehr Menschen erreicht und mehr Menschen inspiriert. Für diese kleine Hilfe bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar und mache gerne meine Arbeit weiterhin kostenfrei für dich. Ich schenke dir meine Zeit, du schenkst mir eine kleine Bewertung. Okay? Also, lass uns einsteigen in den Talk zwischen Adrian und mir zu diesem wichtigen Thema. Ich wünsche dir viele wundervolle Erkenntnisse und tiefe Inspiration. Und damit legen wir jetzt gleich los.
Ja, wie kommt man in so ein Thema elegant rein, ohne quasi ganz ungeschickt über die eigenen Füße zu stolpern und dann durch die geschlossene Tür und plötzlich irgendwie ganz ungeschickt in irgendeinem Raum zu liegen, wo man gar nicht angeklopft hat?
Ich glaube, ganz einfach, weil wir hatten ja gerade jetzt vor der Aufnahme schon ganz kurz über meine letzten Tage gesprochen, wo ich mit Patricia zusammen bei einer Beerdigung ihrer besten Freundin war. Und das war an der Stelle tatsächlich eine Beerdigung und vor allem diese Beerdigung war natürlich keine schöne Erfahrung in dem Sinn, aber es war eine besondere Erfahrung, dass dort die Menschen sozusagen auf eine gute Art und Weise getrauert haben, weil es ging wirklich um diesen Menschen, der gerade gegangen war. Und das war so ehrlich, das war so ein ganz ehrlicher Abschied von diesem Menschen, um den es ging. Da wurde wirklich die Person, die da gegangen ist, wirklich geehrt. Und das war sehr schön. Und ich weiß nicht, auf wie vielen Beerdigungen du schon warst, aber ich habe auch schon ganz andere Beerdigungen erlebt, da wo ich gemerkt habe, dass die Leute oftmals gar nicht so sehr denjenigen betrauern, der jetzt gegangen ist oder das Betrauen, dass derjenige gegangen ist, sondern mein Verdacht wäre, dass ganz viele Menschen bei Beerdigungen ganz oftmals natürlich auch mit der eigenen Sterblichkeit, mit der eigenen Vergänglichkeit ja knallhart konfrontiert werden und das natürlich auch viele Menschen sehr melancholisch macht, weil sie vielleicht einmal eine ganz große Angst vorm Tod verspüren, oftmals auch der Schmerz des Bereuens an der Stelle auftaucht. Ne? Hätte ich doch mal mit dem Menschen mehr schöne Zeit verbracht? Und da ist der Gedanke dann nicht weit zu sagen, hätte ich doch generell mal auch mit anderen Menschen in der Vergangenheit mal mehr schöne Zeit verbracht? Ach, hätte ich doch mal vielleicht ganz generell auch für mich selber ein paar schönere Zeiten verbracht? Ne? Das Leben ist so endlich, die Zeit rinnt einem durch die Finger. Wie war das bei ABBA? Slipping through my fingers all the time. Genau, und das ist so auch vielleicht ein gutes Dachthema sozusagen für das, worüber wir uns heute mal austauschen können. So, warum haben die Menschen eigentlich so einen Schmerz, wenn es um den Tod geht und ich würde sogar sagen, eben auch schon davor, wenn es in Richtung Tod geht, weil mit jedem Wort, das wir sprechen und mit jedem Podcast, den wir so aufnehmen, sind wir wieder ein paar Schritte näher an unserem eigenen Grab. Das ist so. Und das Sterben ist, glaube ich, mit unfassbar viel Ängsten und so weiter beladen. Und ich hätte so ein paar Verdachtsmomente, warum das so ist und warum Leute heutzutage gerade in der ganzen, die ganze Industrie macht ja ein super Geschäft schon wieder draus, dass Leute so wahnsinnig Probleme haben im Älterwerden und mit der eigenen Vergänglichkeit. Da gibt es einen ganzen Wirtschaftszweig, der da entstanden ist und damit Geld verdient, mit der Sehnsucht der Leute, am besten immer jung und lebendig zu bleiben und ja, nicht irgendwie Abschied nehmen zu müssen. Genau, da wollte ich heute mal mit dir drüber reden.
Geiles Thema. Das Erste, was mir natürlich einfällt, ist das Buch von Bronnie Ware. Das ist natürlich das, was am naheliegendsten für mich jetzt liegt, nämlich dieses Buch 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Die Bronnie Ware, für alle, die es nicht wissen, war eine Palliativschwester in Australien, die über Jahrzehnte hinweg einfach Sterbende begleitet hat und eben dort viele, viele, viele Gespräche geführt hat und die 5 häufigsten Aussagen in ein Buch gepackt hat, was denn diese Menschen dort gesagt haben. Und zwar jetzt nicht irgendwie, na, das haben jetzt irgendwie mal 3 gesagt und dann schon sagen es alle, sondern das haben Hunderte, vielleicht sogar Tausende, ich weiß es nicht genau, gesagt. Bedeutet, die Schnittmenge ist da plötzlich schon sehr, sehr hoch und die Menschen kannten sich ja untereinander alle nicht. Na, bedeutet, am Ende, wenn wir dort liegen, sind es eigentlich wenige Dinge, die wir alle gemeinsam haben plötzlich. Oder vielmehr, wenn wir was bereuen, sind es eigentlich nahezu immer die gleichen Dinge. Und das ist natürlich schon der absolute Wahnsinn eigentlich, dass es uns schon so viele Menschen eigentlich vorgemacht haben, was man denn am Ende, wenn man dann selbst mal da liegt, höchstwahrscheinlich bereut. Und die Frage ist, leben wir unser Leben denn so, dass wir genau diese 5 Dinge dann nicht auch total lemmingartig aufzählen und sagen, ja, ich bin denen alle hinterhergelaufen. Ich habe das genauso gemacht, obwohl ich das Buch 5-mal gelesen habe, 8 Podcast-Folgen drüber gemacht habe, 10-mal mit irgendwelchen Menschen drüber gesprochen habe und trotzdem liege ich jetzt auch da und sage die gleichen 5 Dinge. Das ist doch wohl nicht wahr. Wie doof ist eigentlich mein Verhalten, so nach dem Motto, ne?
Ja, voll. Ja, interessant. Ja, dieses Buch, das habe ich auch gelesen. Ich fand bei dem Buch einmal spannend natürlich diese 5 Punkte, die kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man da auch mal ein bisschen tiefer reingeht, weil die sind natürlich schnell erzählt, diese 5 Punkte. Mhm. Aber da darf man mal ein bisschen tiefer reinschauen, was das eigentlich heißt. Ich fand aber auch spannend, nicht nur, was diese 5 Menschen bereut haben, sondern eben, was sie eben auch nicht bereuen. Und wenn man sich mal überlegt, worüber wir uns den ganzen Tag immer aufregen, was viele Menschen sozusagen immer wie eine Monstranz vor sich hertragen, was jetzt irgendwie so ein Riesenproblem ist im Leben und was, das sind so Nebensächlichkeiten. Es gibt Dinge, die relevant sind am Ende des Lebens. Und ich würde sagen, nicht nur, wenn man stirbt, also so unmittelbar, wenn man weiß, jetzt geht's in den nächsten Tagen, Wochen oder wie auch immer Stunden vorbei, sondern ja auch schon die Jahre davor, wenn einem sozusagen die Endlichkeit des Lebens irgendwann immer bewusster wird, mit jedem runden Geburtstag spätestens dann auch, ne, macht man sich ja doch seine Gedanken, dass bestimmte Dinge gehen und nicht mehr gehen und meine Idee wäre dazu, bin mal gespannt, was du so denkst drüber. Ich glaube, dass der Schmerz der Leute, also das mit dem Bereuen sozusagen, ne, der Schmerz der Leute kommt nicht daher, dass das Leben endet, also dass es mal vorbei ist. Das ist, glaube ich, nicht der Hauptschmerz der Menschen, weil wenn jemand wirklich ein Leben gelebt hat, dann ist es auch mal gut. Dann kann er auch loslassen von dem. Das ist wie in der Jugend, wenn ich meine Jugend oder meine wilden Jahre, wenn ich die wirklich ausgelebt habe, dann bin ich jetzt auch mit 44 nicht irgendwie in dem State, dass ich sage, boah, ich wäre gerne nochmal 18, ich würde ganz gerne einfach wirklich das nochmal alles raushauen, weil ich sage mit 44, ehrlich gesagt, es war eine geile Zeit, aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Also ich will es nicht nochmal haben. Ne? Mhm. So, und deswegen wäre mein Verdacht, dass Leute deswegen so Probleme haben mit dem Ende des Lebens, gar nicht, weil das Leben endet, sondern weil in dem Moment, wo das Leben da war, war ich nicht da. Mhm. die Momente waren da, die man hätte genießen können, aber ich war nicht in diesen Momenten. Ich war nicht präsent, ich habe es nicht genommen, ich habe es nicht genossen, ich bin nicht eingetaucht, ich habe es nicht ausgelebt in dem Moment, wo die Gelegenheiten da gewesen wären. Und das ist das, glaube ich, was die Menschen so sehr, sehr, sehr hart irgendwann dann auch bedrückt, weil sie festgestellt haben, dass sie eigentlich wirklich vieles verpasst haben. Ne?
Mhm. Lass uns mal da reingehen und dann quasi die Wahrheit dahinter sehen, weil eigentlich trifft es genau den Nagel auf den Kopf, was du gerade gesagt hast. Wenn wir die Sachen, die fünf Dinge jetzt mal, die Sterben der meisten bereuen, einfach nur mal vortragen und dann uns überlegen, ja Moment mal ganz kurz, es ist ja nicht so, dass das, was die Leute bereuen, in unserem Leben nie vorkommt, so nach dem Motto, ja, wäre ich so gerne mal auf den Seychellen gewesen, das bereue ich am meisten, dass ich dort nicht war, sozusagen. Sondern es sind ja so Alltagsmomente, die wir ja in Anführungszeichen bereuen, aber die wir ja trotzdem haben. Ein Beispiel ist, hier, ich hätte den Wunsch oder ich wünschte, ich hätte mehr Kontakt mit meinen Freunden gehabt.
Mhm.
Und jetzt kommt's. Wir haben ja ganz oft auch Kontakt mit unseren Freunden. Und die Frage ist, ich glaube, wenn man das Buch neu schreiben würde oder vielleicht updaten würde, dann wäre, glaube ich, die Frage der Qualität des Kontaktes, glaube ich, eher das, was uns am Ende bereuen lässt. Na, zum Beispiel, ich wünschte, ich hätte mit meinem, keine Ahnung, Freund Thomas wirklich mal über die Dinge gesprochen, die ich eigentlich mit ihm sprechen hätte wollen und nicht nur über Fußball oder wie auch immer, so nach dem Motto. Nein, ich glaube, ganz oft sind es die Dinge, dass wir nicht noch weiter reingegangen sind, dass wir Chancen, wie du gesagt hast, verpasst haben, jetzt wirklich mal da zu sein und wirklich mal die Dinge anzusprechen, um die es eigentlich wirklich geht. Ich glaube, dass es gar nicht die Dinge sind, ob wir sie gemacht haben, sondern dass wir sie vielleicht manchmal auch bereuen, wie wir sie gemacht haben, wie der Kontakt zu den Eltern war und so weiter. Ne? Boah, ich hätte so gerne eigentlich mal mit meiner Mutter, mit meinem Vater über XY gesprochen. Mhm. Jetzt ist sie nicht mehr da. Ne? Ich glaube, dass das auch ganz oft den Schmerz vom Tod, dieses Unwiederbringliche, ich kann es jetzt nicht mehr machen, obwohl, und das glaube ich tatsächlich einfach, ist genau richtig, was du gesagt hast, obwohl ich ja eigentlich zig Möglichkeiten gehabt hätte, habe ich es nicht gemacht. Im Prinzip ist es dann eigentlich manchmal vielleicht auch so der Schmerz vor der eigenen Furcht, vor der Angst, irgendwie was gemacht zu haben, obwohl vielleicht im Nachhinein es gar keine Angst notwendig gewesen wäre, da irgendwas anzusprechen, was zu machen. Es ging auch natürlich um Arbeit. Ne? Ich glaube gar nicht, weil es irgendwie da auch heißt, ich wünschte, ich hätte weniger gearbeitet.
Mm.
Und das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die meisten wünschen sich nicht, dass sie weniger gearbeitet hätten, sondern ich glaube, die meisten wünschen sich dann am Ende, dass sie mehr eine geile Arbeit gemacht hätten.
Ja, ja.
Ja. Und nicht weniger, ne, sondern vielleicht mehr von dem, was richtig geil ist.
Ja, genau. Genau. Das trifft es, glaube ich, der letzte Satz. Ne? Also etwas, was ich nicht Arbeit nenne im klassischen Sinn, dass ich mehr von dem gemacht hätte, was sozusagen mich erfüllt und nicht nur mein Broterwerb ist, sozusagen.
Genau, ne? genau.
Ja, und ich glaube, das ist mit der Zeit auch so, ne, weil du das gesagt hast mit den Freunden. Also oft verbringt man ja sehr viel Zeit im Leben mit vielen Menschen und stellt zum Schluss fest, aber ich habe eigentlich gar keine Freunde. Ich bin zwar ganz schön viel im Kontakt. Ich habe alle möglichen Leute. Ich habe ein ziemlich großes Kontaktnetzwerk. Mein Telefonbuch ist voll, meine Kontaktliste. Ich habe, was weiß ich, 1700 Freunde in meinem privaten Facebook-Profil oder was auch immer. Aber wirkliche Beziehung habe ich nicht, jedenfalls nicht in der Form oder vielleicht auch die scheinbar falschen Freunde. Und das ist, glaube ich, auch was, dass dieses, man nennt es ja neudeutsch Quality Time sozusagen, dass es geht auch gar nicht so sehr darum, wie viel Zeit man mit den Freunden verbringt, sondern dass man Zeit mit Freunden verbringt und dass diese Menschen auch wirklich Freunde sind. Also diese tiefe Vertrautheit. Ne? Es gibt doch diesen schönen Satz, weiß nicht, wer den gesagt hat, aber der heißt, wenn du, wir haben nur ein Leben, Aber wenn du ein Leben intensiv genug lebst, ist es auch genug. Und am Ende des Tages, glaube ich, haben wir eigentlich zwei Leben. Wir haben natürlich das faktische Leben, das wir erleben. Wir haben aber auch die Erinnerung. Das darf man ja nicht vergessen, dass das eine außergewöhnliche Fähigkeit von uns Menschen ist, dass wir Dinge erinnern können. Das heißt, wenn du im Außen ein Erlebnis hast, dann lebt dieses Erlebnis ja in deinem Inneren als Erinnerung weiter. Das heißt, es hört nicht auf. Das ist sozusagen wie, wie soll man das nennen? Das ist praktisch in einer Dauerfunktion weiterhin lebendig. Das gärt weiter vor sich hin, so ein bisschen.
Und ja, auf der Festplatte so gespeichert,
ja, genau.
Ne? So abrufbar jedes
so wie,
Mal.
Wie
ne?
So eine Hintergrundmusik. Ne? Mhm. Und wenn ich mal selber das Plappern aufhöre und mal dafür sorge, dass Ruhe ist und ich mich mal auf diese Musik konzentriere, also mal in diese Erinnerung eintauche, dann kommt diese Erinnerung wieder hoch und ich kann die in einer gewissen Art und Weise wieder und wieder und wieder erleben. Und deswegen, glaube ich, haben wir die Möglichkeit, und dann eben auch bestimmte Dinge, die vielleicht nur einmal im Leben entstanden sind. Also Gelegenheiten, Ereignisse, die nur einmal passiert sind, weil es ein außergewöhnlicher Moment war, den man nicht wiederholen kann. Und das sind die schönsten Erlebnisse. Die besten Erlebnisse im Leben sind die nicht wiederholbaren Erlebnisse. Ein einmaliges Event. Ne? Also die kann man dann wieder erinnern und kann sie dann praktisch sozusagen in einer gewissen Art und Weise wiederholen. Und dann geht es gar nicht darum, wie lang die waren, aber es geht um die Intensität und nicht um die Dauer. Und ich glaube, dass die Menschen am Ende des Tages betreuen, dass die Intensität in vielen Dingen gefehlt hat, nämlich eben in Bezug auf die Freundschaften und Beziehungen und diese besonderen Momente, auch kurze Momente, weil wenn ich die eben dann sozusagen versuche zu erinnern, und das ist mir oft gegangen, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, es gibt da zum Beispiel diese, ne, passt ja gut zu deinem Song Happy Place. Der Happy Place ist ja eigentlich ein Aspekt aus der Psychologie, ja, wo sich Menschen dann an einen inneren Lieblingsort oder Kraftort oder Entspannungsort zurückversetzen können. Das macht man viel in der Traumaarbeit und so weiter, weil wenn Leute keinen Zugang zu ihrem Happy Place haben, dann sind sie sozusagen psychologisch eigentlich nicht stabil genug. Sie haben keinen inneren Halt, keine Stabilität. Und dann sollte man sie auch nicht in entsprechende Prozesse schicken, wo es mal schwierig werden kann. So, und du glaubst ja gar nicht, also du glaubst es schon, aber viele glauben vielleicht gar nicht, weil du weißt es ja von dir oder von Alina und den Gesprächen mit den Menschen, wie viele Leute keinen Zugang zu ihrem Happy Place haben. Also sie haben einfach kein Happy Place. Und das ist nicht nur im therapeutischen Sinne so, sondern es ist auch im Leben so, dass wir zu wenig Erinnerungen oftmals haben, obwohl wir viel erlebt haben. Aber diese Intensität fehlt. Und das ist, glaube ich, auch so dieser Aspekt, ne, jetzt mal tiefer gedacht von dem, was die Sterbenden bereuen, dass die Intensität und die Tiefe der Erinnerung, die in einem weiterleben, dass man ein wirklich erfülltes Leben hatte, dass die so ein bisschen fehlt. Ne? Es braucht mehr Farbe im Leben. Ist alles so ein bisschen so grau, da war mal irgendwas. Ne?
Voll.
Jürgen Klopp hat das übrigens mal schön gesagt. Er hat gesagt, sein Ziel ist, dass wir wir sollten ein Leben führen mit einer Aneinanderreihung von außergewöhnlichen Momenten. Wenn wir es schaffen, dass jede Saison so besonders war, dass wir noch genau wissen, was war 2018, was war 2017, was war 2016, weil da immer etwas ganz Besonderes war, dann hast du einfach ein buntes Leben gehabt und da bereust du nichts, weil das immer noch in dir präsent ist und du jederzeit wieder eintauchen kannst in das Ganze. Ne?
Voll. Kennst du es auch, dass so Sterbemomente oder eben zum Beispiel auch entweder Beerdigungen oder eben Nachrichten über den Todesfall, kennst du das auch, dass das plötzlich wieder so zu so einem, ja schon friendly, lovely Reminder wird, an zum Beispiel in Anführungszeichen die wichtigen Dinge und dass dann plötzlich wieder Dinge aufflammen, zum Beispiel unter Menschen, die diese Person gekannt haben, wird dann plötzlich der Kontakt wieder total eng und man tauscht sich aus, man trifft sich sogar und so weiter. Das heißt, dieser Tod hat dann quasi für Lebende so eine verbindende Wirkung sozusagen. Und falls du es kennst, ja, kennst du es dann auch, dass es gar nicht so lange anhält?
Kenne ich zu 100% und ich sag's dir jetzt da vor diesen 2 Tagen, wo das jetzt her ist, wo diese Beerdigung war, da wurde dann öfter gesagt, ist so schön, dass ihr alle gekommen seid und das hätte der Person, die verstorben ist, das hätte der wahnsinnig gefallen, euch alle zu sehen. Und ich habe mir in dem Moment wieder gedacht und den Gedanken hatte ich schon öfter mal, haben wir schon öfter gedacht, wie bitter eigentlich, dass das einzige Mal in deinem ganzen Leben, was ja nicht mal dein Leben ist, ne, aber was mit dir zusammenhängt, sozusagen mit deinem Leben, der einzige Moment, wo alle die wichtigsten Menschen, die dein Leben begleitet haben, zusammenkommen, ist deine Beerdigung. Und da habe ich mir schon mal gedacht, und ich sagte
das. Der Einzige, der nicht da ist.
Ja, genau, der Einzige, der nicht da ist, körperlich bin ich. Ne? Mhm. Und da habe ich mir schon öfter mal gedacht, und ich glaube, dass ich das die nächsten Jahre mal in die Tat umsetze. Das steht bei mir ziemlich weit oben auf meiner Planliste auch, und das meine ich ziemlich ernst auch. Ich wollte das schon mal umsetzen, und da kam Corona dazwischen. Dann ging es nicht, aber ich habe das ernsthaft vor, so eine Art, wie soll man das nennen? Pre-Death Party oder keine Ahnung. Also einfach so eine Art Feier zu machen, so, hey, okay, ich will nicht, dass.
Eine kleine Vorbeerdigung.
Ja, genau. Ich will nicht, dass. Ich lade alle Menschen ein, die ich gerne auf meiner Beerdigung hätte. Mhm. Und ich will mal einen Abend oder einen Tag mit denen allen verbringen, alle mal in einem Raum. Das finde ich eine unglaublich schöne Vorstellung auch. Und es ist ein ganz trauriger Gedanke, dass man sagt, warum muss erst ein Mensch sterben, dass er die wichtigsten und liebsten Menschen, die er gekannt hat und die ja untereinander dann auch meistens eine tolle Connection kriegen, dass die
und
erst
sich vorher vielleicht noch gar nicht kannten, weil die Welten so voneinander getrennt waren.
Ja,
auch, ne?
voll. Mhm. Ja, und wie traurig ist das, dass erst jemand sterben muss, damit diese Menschen zusammenkommen. Und vor allem, wie traurig eigentlich für mich, dass ich erst sterben muss, damit diese tollen Leute zusammenkommen. Ne? Also traurig für mich, traurig auch für die. Mhm. Unter so einem Vorwand. Ne? Und deswegen so der Gedanke, hey, wie wäre es denn, wenn wir mal irgendwie ein Datum vereinbaren oder einen Tag vereinbaren, wo wir sagen, hey, okay, das nächste Mal, wo wir so zusammenkommen, ist vielleicht die Beerdigung. Lass uns auch mal beim Leben zusammenkommen. So. Mhm. Und diese Frage ist, die ich mir stelle, ist, wenn jemand gestorben ist, ist dieser, ja, da komme ich auf alle Fälle Druck relativ hoch. Wenn ich jetzt sage, so, hey, lass uns mal alle kommen, dann sagen die, ja gut, aber da habe ich irgendwie Badminton oder sonst irgendwas. Ne? Ich habe mir echt schon mal überlegt, ja, ob ich da irgendeinen Vorwand vorschiebe, dass ich irgendwie das so ganz dringend mache, vielleicht auch mit einer kleinen Lüge, um den Leuten zu sagen, okay, vielleicht so nach dem Motto, das ist vielleicht mein letzter Geburtstag, deswegen würde ich euch gerne einladen. Ja, das sollte man eigentlich nicht machen, man spielt mit sowas nicht, ne? Aber ich sag bloß, das ist so meine Überlegung, wie kriegt man das hin, dass die Leute das ernst meinen und auch wirklich kommen, weil die wohnen jetzt nicht alle in 10 Kilometer Umkreis, ne?
Ja, spannender Gedanke.
Du wärst übrigens natürlich eingeladen.
Ja, das ist einer das der ist nett. Ja, das ist sehr nett. Danke dir. Freue ich mich drauf. Mhm. Du musst mir auch nichts erzählen. Ich komme tatsächlich einfach so. Ne? Also du
bei
musst
dir
mir
weiß ich
jetzt
das.
Kein
aber leider sind die nicht alle so vielleicht wie du. Ja? Selbstbestimmt. Ja, so ist es.
Ja, auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Vor kurzem, ich habe da auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, ist ein Schulfreund von mir verstorben. Der hat sich das Leben genommen. Und ich war dann da so an seinem Grab gesessen und zwar ganz alleine. Das war auf dem Dorf. Der Friedhof ist klitzeklein und es war unglaublich, wie auch das ohne eine Beerdigung Leute wieder zusammengeführt hat, weil dort unglaublich viele Grußkarten gelegen sind und Blumensträuße. Und ich bin dann da gesessen und habe mir die ganzen Grußkarten durchgelesen. Es war so ein sonniger Tag, es war ein bisschen herbstlich jetzt schon und es war aber trotzdem warm und ich bin da im Schneidersitz da auf diesem Kieselweg da gesessen vor seinem Grab und habe mir die ganzen Karten durchgelesen und dachte mir so, ah ja krass, stimmt. Ja, mit ihr haben wir ja auch mal das und das Erlebnis gehabt gemeinsam oder mit dem und dem waren wir ja auch mal da und da. Und dann habe ich die alle rausgesucht und habe die angeschrieben und habe denen dann quasi ein Foto geschickt von ihrer eigenen Karte und dass die wussten, wo der Kontakt jetzt herkommt. Und das war total abgefahren, was da auch wieder für Verbindungen aufrecht gestellt wurden jetzt so aufgrund dessen, dass ein Mensch eben nicht mehr da ist. Und auch da muss ich ganz echt sagen, das tut mir im Herzen wirklich weh. Und ehrlich gesagt gibt's da auch sowas wie Reue, weil ich habe ihn schon ganz lange jetzt nicht mehr gesehen, obwohl wir so eine intensive Zeit in der Schule hatten. Wirklich, wir waren so Best Friends und haben zusammen Sport gemacht und waren zusammen in der Klasse. Und es war wirklich eine geile Zeit, auch privat. Er war immer bei uns und so. Das war total geil. Und erst im Nachhinein jetzt habe ich herausgefunden, dass er erst Agrarwissenschaft studiert hat. Und dachte ich mir, okay, er ist irgendwie so in diese Umweltrichtung auch gegangen. Und dann habe ich jetzt festgestellt, krass, der war dann plötzlich auch Schauspieler, war Produzent für Filme und Musiker. Und dachte ich mir so, warum um Gottes Namen musste er jetzt einfach erst sterben, um dass ich das rausfinde? Und warum haben wir uns eigentlich vorher nicht zusammengetan? Na, warum macht man das erst immer, dass man sich erkundigt, was macht denn eigentlich jeder gerade so und sich zusammentut, wenn es zu spät ist? Und in dem Fall ist es einfach jetzt zu spät und ich denke mir, hey, was hätte da alles Tolles noch passieren können, wenn wir unsere musikalischen Fähigkeiten zusammengetan hätten oder irgendwie uns anderweitig zusammengetan hätten. Und ja, das war für mich echt so ein Moment von krass, das ist jetzt einfach rum, das geht jetzt einfach nicht mehr, sozusagen. Ne? Da kann man dann schon von bereuen sprechen, wie Dinge, die Sterbende bereuen. Und die Frage ist, was nimmt man sich da so mit für sein eigenes Leben? Was hat man da für Learnings? Und ich habe für mich gemerkt, was total krass ist, kenne ich auch von anderen Todesfällen, dass das dann gar nicht so lang anhält. Diese Motivation von, oh, jetzt muss ich aber was ändern, weil ich möchte es nicht nochmal erleben. Und irgendwie rasselt man dann wieder in irgendwie so einen Strudel rein. Deswegen, so wie du es vorhast, ist es vielleicht sehr, sehr radikal, aber wahrscheinlich vielleicht irgendwann so die einzige Lösung, dass man alle an den Tisch zwingt und sagt, ihr setzt euch jetzt dahin und wir feiern das Leben einfach und nicht erst, wenn es zu spät ist, Leute.
Ich glaube, es gibt sogar irgendeinen Werbeclip von Edeka, den habe ich irgendwie mal vor ein paar Jahren aufgeschnappt, das war so zur Weihnachtszeit und der Clip, der handelte von einem alten Mann, also es gab eine Todesnachricht, ne? Der Vater, Großvater, also ne, der ist verstorben. So, und die ganze Familie reist aus allen Ländern und so weiter und so fort an, ne, die schlimme Nachricht, alle völlig schockiert und so weiter und kommen halt zusammen und alle kommen dann in diese Wohnung sozusagen, um sich dort zu treffen und alle natürlich total gerührt und schwarz angezogen und so weiter und so fort. Und dann kommen die da zusammen, ne, und dann, ja, alle weinen natürlich, ne, und gehen dann zusammen. Machen die Tür auf und gehen in den Raum und der Raum, großer Tisch, ne, schön gedeckt und der Großvater sitzt oder der alte Herr, der sitzt dann an dem gedeckten Tisch, völlig lebendig und quickfidel und die alle voll so, oh, oh Gott, total schockiert, ne. Und dann hat er gesagt, ja, was glaubt ihr denn, wie ich euch sonst hätte mal zusammenbringen sollen, ne?
Wow.
Ja, und das war auch nochmal so eine Bestätigung von meinem Gedanken, dass ich mir gedacht habe, ja, komm, das machen wir. Das ziehe ich auf alle Fälle durch. Das Thema, das steht früher oder später jetzt dann mal an. Ja, ja. Übrigens, vielleicht um auch nochmal, ich bringe, glaube ich, nicht mehr alle 5 Punkte zusammen, die jetzt dann im Buch waren, aber an einen Punkt kann ich mich noch ganz bestimmt erinnern, weil das ist so mein eigenes Lebenscredo. Ein Punkt, der in diesem Buch mit den, was die 5 Dinge, die Sterbenden bereuen, war so dieser Punkt, nicht mutig genug gewesen zu sein, so das eigene Leben zu leben. Ne? Also das ist der Selbstbestimmungsaspekt. Und das war interessant, jetzt übrigens auch bei der Beerdigung, wo ich jetzt da vor ein paar Tagen war, dass diese junge Frau, die da gehen musste, die hat so nicht gelebt. Also die hat ihr Leben gelebt. Die hatte diesen Mut. Ne? Mhm. Die hat zwar den Kampf gegen eine Krankheit verloren, aber die hatte diesen Mut, ihr Leben zu leben. Und die ging auch, sag ich mal, im Guten aus dem Leben. Die hat nicht gejammert, die hat nichts aufgeschoben, die hatte nicht die meisten Freunde, aber ein unglaublich tolles Netzwerk aus ganz lieben Eltern, die ich dort auch kennengelernt habe, einen unglaublichen Partner an ihrer Seite, ihr Mann sozusagen. Also so ein kleines, aber enges Netzwerk, und die hat halt einfach wirklich ihr Leben gelebt bis zum Schluss, ne? Und dieser Mut, und davon hat bei der Beerdigung jeder gesprochen. Also die hat sozusagen den Leuten was ins Leben mitgegeben, obwohl sie keine Lehrerin oder Coach oder sowas war, sondern einfach durch die Art und Weise, wie sie gelebt hat, haben die Leute die ganze Zeit das wiederholt. Und ich habe festgestellt, auch durch ihren Tod haben die Leute was für ihr Leben gelernt, ne? Also vielleicht nicht direkt durch den Tod, aber der Tod war nochmal sozusagen so dieser Schlüssel, dass man sagt, okay, jetzt ist sie zwar leider gestorben, aber das Besondere ist, also das, was bleibt, das ist vielleicht der Punkt, auf den ich raus will. Mhm. Manchmal bleibt zum Schluss, es bleibt ja oft das Letzte, so der letzte Kontakt. Und der letzte Kontakt oder das letzte Erlebnis ist natürlich oft die Beerdigung. Aber von dieser Person ist wirklich das Leben geblieben und nicht, sogar bei der Beerdigung war nach einer gewissen Zeit die Beerdigung nicht mehr im Vordergrund, der Abschied, sondern wie diese Person gelebt hat. Und das war so schön und so beeindruckend, hat auch zu der wirklich gut gepasst, weil die ein blühendes und lebendiges Beispiel für das war, mutig ihr sein eigenes Leben zu leben, auch wenn man dann leider schon mit um die Mitte 30 dann leider gehen muss. Ne? Und das, glaube ich, hat allen auch geholfen in dem Moment. Ne? Also die hat da auch was Gutes für sich nicht nur bewirkt, sondern auch was Gutes für die anderen. Ne? Mhm. Also die ist ein Vorbild in gewisser Art und Weise. Ne?
Mhm. Ja. Ja, Inspiration heißt einfach das Leben so vorleben,
ja,
dass man im besten Fall andere damit ansteckt. So krass, ja. Das fehlt mir in meinem Leben vielleicht auch so ein bisschen. Und
sie hatte 1000 Gründe, weißt du, warum sie eigentlich hätte jammern können, weil sie hatte eine schwere Krankheit und so. Also es hätte 1000 Gründe gegeben, warum die nicht ihr Leben lebt, ja, und warum die nicht gut drauf ist und im Leid und im Schmerz zerfließt. Und das war halt dort überhaupt nicht so, ne? Und da denke ich mir auch immer so, das ist, glaube ich, auch etwas, warum viele Menschen ihrem Leben nachtrauern, weil sie sozusagen manchmal auch ein Drama aus ihrem Leben machen, obwohl es in größten Teilen kein Drama ist. Ne? Man macht eins draus, und der ihr Leben, das war zum Teil ein Drama, aber sie hat kein Drama draus gemacht. Das war ein sehr intensives, schönes Leben, ne? Ja, genau.
Was glaubst du denn, was sind Dinge, die wir jeden Tag tun können? Was ist dein Gefühl, die wirklich dazu beitragen, dass wir am Ende eben nicht auch in das Buch einzahlen und sagen, am Ende waren es die gleichen Sachen eigentlich bei mir, und dass es einfach nichts zu bereuen gibt. Weil ein Leben zu leben, das nichts zu bereuen gibt am Ende, heißt ja nicht, dass jeden Tag die Sektkorken knallen müssen, ne? Und dass man sagt, so, ey, ich habe alles Vollgas gelebt, was irgendwie nur so geht. Mhm. Ich glaube, es ist dann nicht, dass man sagt, ja, ich habe jeden Tag Vollgas gegeben, so nach dem Motto, ne?
Ja. Du, ich kann dann nur sagen, wie ich das für mich löse. Ich stelle mir relativ regelmäßig tatsächlich auch diese Frage, die taucht bei mir auch manchmal einfach auf, so diese Frage, wenn es jetzt vorbei wäre oder wenn es morgen vorbei wäre, würde ich was bereuen? Oder wäre das okay? So ist die Frage in meinem Kopf, wäre das okay, morgen zu gehen? Und ich sagte, seit einigen Jahren wäre es okay. Also ich könnte gehen. Ich könnte jetzt oder morgen gehen. Will ich gehen? Nein, weil es gibt einfach zu viele tolle Dinge, die mir hier wahnsinnig Freude machen. Ich will nicht gehen, aber ich muss nicht bleiben. Ich hänge nicht so sehr an dem Leben, dass ich sage, okay, ich brauche noch Zeit, weil da gibt es noch ganz viele Dinge, die ich unbedingt erleben muss. Es gibt aber trotzdem ganz viele tolle Ziele oder Ideen oder Träume oder Visionen. Und je nachdem die Zeit, die einem geschenkt und gegeben ist, wo man auch ein bisschen was dafür selber tun kann, versuche ich natürlich so zu füllen, dass das, was ich tue, einfach intensiv gelebt ist. Und ich glaube, dass es diese Intensität ist. Und natürlich wird man immer irgendwann aus dem Leben scheiden und wird sagen, da hätte man vielleicht das noch machen können und da habe ich da nicht alles machen können und so weiter. Aber ich schaue nicht auf die Dinge, die ich hätte vielleicht noch machen wollen und nicht machen konnte, weil wenn ich alles machen würde, was ich alles machen will, dann müsste ich 380 werden und dann wird's eng. Je länger du lebst, desto mehr Möglichkeiten kriegst du ja auch von dem, was du tun kannst. Das ist wie mit dem Wissen. Je mehr du weißt, desto mehr weißt du auch, was du nicht weißt, weil du einfach ein anderes Bewusstsein kriegst. Also dieser Raum der der noch nicht genutzten Möglichkeiten wird immer größer, je mehr deiner Möglichkeiten du nutzt. Das ist ein Paradoxon, aber das ist so. Also es geht nicht um das zu bereuen, ich konnte nicht alles machen, was ich gerne machen hätte wollen, sondern das, was ich gemacht habe, das hat mich erfüllt. Und wenn ich einfach erfüllt gelebt habe, das, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, wenn das wirklich eine Erfüllung gebracht hat, dann bin ich in dem Moment auch bereit zu gehen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass da irgendwo eine Rechnung im Leben offen ist. An dem Punkt bin ich, und das ist für mich tatsächlich so eine Art Kompass, wo ich immer wieder schaue, und wenn das mal irgendwo daneben, also wenn ich da nicht mehr on track wäre, würde ich sofort radikal was ändern. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, so ein Moment. Bei mir kommt der manchmal in der Meditation zum Beispiel auch, oder kommen auch schon so nach ein paar anderen Momenten mal. So ein kurzer Moment, wo man sich denkt, so, da fühlt man sich so gut, wo man sich denkt, so, wenn es jetzt vorbei wäre, wäre es auch okay. Ne? Also es ist nicht lebensmüde. Ne? Also nicht so dieses, bin froh, wenn es vorbei ist, ich will nicht mehr leben. Sondern ganz im Gegenteil, es ist gerade so schön, es ist alles so friedlich, so gut. In diesem Zustand könnte ich aus dem Leben gehen. Und natürlich hat man nicht immer diesen Zustand, aber das ist so dieser Moment, wo ich sage, wenn ich in der Lage bin, in so einen Zustand zu kommen, führe ich, glaube ich, mein Leben relativ gut. Ne? Kennst du das? Kennst du so einen Zustand? Hattest du das schon mal?
Komplett. Ja? Komplett kenne ich ganz genauso. Eben auch mit der gleichen Antwort. Ich kenne das auch, glücklicherweise, dass ich mir denke, ja eben, wenn jetzt der berühmte Dachziegel kommt von oben und ich sehe ihn nicht kommen, dann auf dem Weg nach wohin auch immer, fliegend sozusagen, würde ich jetzt nicht sagen, nein, 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 ich muss wieder zurück. Scheiße, ich habe nichts gemacht irgendwie, was ich wollte. Sondern ich würde schon sagen, ja, war schon eine sehr nice Zeit, ehrlich gesagt. Also das muss ich, ich hatte das Thema auch schon mal mit dem Musikerfreund, der tatsächlich eben auch mal kurz davor war zu sterben. Und dann hatte ich mit ihm genau den Talk. Und dann hat er gesagt, hey, weißt du, ich habe eine wundervolle Beziehung gelebt. Hey, ich habe so viele tolle Gigs in meinem Leben gespielt. Ich durfte so viel Musik machen. Und ich durfte immer Musik machen, hat er gesagt. Stell dir mal das vor, mein ganzes Leben war voller Musik, seit der Schule bis jetzt. Und ich hatte eine Partnerschaft, die mir das immer ermöglicht hat, das zu erleben und das auszukosten. Und ich konnte immer den Kühlschrank voll machen, ich konnte immer essen davon. Ne? Und wenn es jetzt vorbei ist, ey, dann hatte ich ein Leben voller Musik. Ist doch voll geil. Und er ist aber dann nicht gestorben, er lebt heute noch. Aber er hat quasi eigentlich den Gedanken schon gehabt, so wenn es jetzt vorbei ist, wenn ich das nicht überlebe, wenn ich die OP nicht überlebe, dann hatte ich einfach ein ganzes Leben voller Musik. Ey, mehr geht doch nicht. Und da haben wir dann beide geheult ohne Ende. Also ja, klar, stimmt, mehr geht eigentlich echt nicht. Das ist richtig geil. Ja, und ich glaube, die Frage ist sehr, sehr radikal ehrlich. Und ich glaube, es ist auch sehr schwer, die ganz ehrlich zu beantworten, wenn man da vielleicht noch ein Thema damit hat, weil vielleicht ist es erstmal zu schmerzhaft zu sagen, nee, also wenn ich jetzt gehen müsste, das wäre eine Katastrophe, ehrlich gesagt, weil in so einer kurzen Zeit kann ich das jetzt alles nicht nachholen, ist aber auch eine geile Message, ehrlich gesagt, wenn das kommen sollte. Und ja, die Frage sich zu stellen ist, glaube ich, sehr...
Also ich muss das sagen, ich habe, glaube ich, diesen Aspekt mit dem Feinsein mit dem Tod sozusagen. Ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe das so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch im Sport gelernt. Das kennst du bestimmt auch. Manchmal verliert man Spiele und ist richtig, richtig, richtig frustriert über die Niederlage.
Und manchmal, weil man weiß, man hat so ganz viele dumme Fehler gemacht, die nicht sein mussten. Ja, so, ne?
Ja. Oder weil man vielleicht auch weiß, ich habe nicht mein Bestes gegeben. Ja, genau. Heute war ich irgendwie schlecht vorbereitet oder ich habe es ein bisschen abgeschenkt oder, ne? Also, ich war einfach nicht voll da, ne? Und das bereut man wahnsinnig. Diese Niederlagen, die bleiben da im Kopf. Und die erinnerst du Jahre später noch, ne? Das war richtig schlimm.
Voll. Und dann wenn du einfach so abgeschossen wirst, weil du denkst, Alter, der andere war so gut, da hätte ich heute meinen Jahrhunderttag haben können. Ich hätte keine Chance gehabt, weil der einfach so gut war. Und ich habe einfach alles gemacht, aber mein Gott, ich habe einfach verloren, weil der war überragend. Ne? Dann ist es easy.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Es gibt auch so Niederlagen. egal wie du verlierst, ob jetzt ganz glatt oder auch als knappes, da bist du okay mit der Niederlage. Du hast verloren, natürlich hättest du lieber gewonnen, vom Ego her. Verlierst nicht absichtlich, aber du hast verloren und du bist trotzdem fein mit dem Ergebnis, mit dem Ende, sagen wir mal so. Du kannst es gut akzeptieren, du kannst die Niederlage annehmen, weil du weißt, ich habe mich persönlich auf den Platz gebracht. Ich habe mein Herz auf den Platz gelassen, wie man so schön sagt, ne? Und ich glaube, das ist im Leben übertragbar. Ich glaube, dass es gar nicht so sehr darum geht, was man alles macht, sondern ich glaube, es ist wirklich der Schlüssel zu fragen, bin ich all in? Bin ich all in an dem Platz, wo ich gerade bin, in meiner Partnerschaft, in meinem Umfeld, in meinem Beruf, auch in meinem Job, wenn es nur der Broterwerb ist, aber bin ich all in? Ich glaube, ein Leben, das du so intensiv lebst, egal ob du mal gewinnst oder eben dann verlierst, ne? Und manchmal springt man im Tod noch von der Schippe und manchmal halt auch nicht mehr. So, in beiden Fällen musst du dir die gleiche Frage beantworten, nämlich die Frage, war ich all in? Weil ich habe nämlich auch schon Spiele gewonnen. Mit einem schlechten Gefühl dann auch, weil ich nämlich auch wusste, genau das Gleiche wusste, ich war eigentlich nicht wirklich da, ich habe nicht wirklich das umgesetzt, ich habe nicht wirklich mein Bestes gegeben und es hinterlässt auch ein schlechtes Gefühl. Der Gegner war an dem Tag vielleicht noch ein bisschen schlechter oder ich hatte einfach Glück oder was auch immer, aber trotzdem habe ich ein schlechtes Gefühl. Und das ist wirklich die perfekte Übertragung aufs Leben, dass viele Menschen mit einem schlechten Gefühl leben, obwohl sie ja eigentlich scheinbar nach außen ja nicht verloren haben. Ja, sie haben eigentlich vieles im Leben. Es ist eigentlich gut gegangen irgendwie, aber trotzdem fühlen sie sich nicht gut. Und ich glaube, das hat wirklich mit diesem Faktor zu tun, all in zu gehen in dem, was du tust. Wirklich auch so der Punkt von vorhin, ne, den Mut zu haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, dein eigenes Leben zu führen. So im positivsten Sinne dein Ding zu machen. Jetzt nicht im Sinne von Egozentrik, sondern deinem Herzen zu folgen, könnte man sagen, das ist alles so ein bisschen platt, ne, klingt das, aber ich glaube, das weiß jeder, was gemeint ist. Ich glaube, wenn man das tut, ist Sieg oder Niederlage nicht mehr so entscheidend. Es gibt tatsächlich was Wichtigeres als Sieg oder Niederlage und das im Leben auch so. Unabhängig davon, dass übrigens die Erkenntnis, und ich sage jetzt mal nicht den Glauben, ich sage das ganz bewusst, es ist für mich kein Glaube, sondern die Erkenntnis hilft, dass es nicht der Tod in dem Sinne ist, sondern dass es das Ablegen des Körpers ist. Es gibt einen Teil von uns, der stirbt, und es gibt einen Teil von uns, der nicht stirbt. Ich bin gerade dran übrigens an so einem Thema, was auch sehr spannend ist. Es gibt bestimmte spirituelle Praktiken, die sind sehr, sehr intensiv und die gehen nur in einem sehr geschützten Rahmen, sehr intensiv, wo man seinen eigenen Tod sozusagen auf einer inneren Ebene erleben kann. Und mit jedem, wo ich gesprochen habe, der hat gesagt, das war eine Schlüsselerkenntnis fürs Leben. Tatsächlich auch mal festzustellen, okay, du stirbst eigentlich gar nicht, sondern dein Körper stirbt, aber du stirbst nicht, was auf der einen Seite eine ganz große Erleichterung und Befreiung sein kann, auf der anderen Seite auch eine Mahnung, weil es heißt, dass es auch ein Ausweg
Hypothek.
Ist. Ja, Stichwort von deinem Freund, ne, der sich selber umbringt. Es ist eben tatsächlich kein Ausweg, sich umzubringen an der Stelle. Es ist zwar eine Notausgangstür, aber führt in einen Raum des gleichen Gebäudes. Neuer Raum, gleiches Gebäude. Du kommst wieder an der gleichen Tür vorbei. Zum Schluss.
Ja, voll. Ja, ja, spannend. Der Gedanke auch, ich habe letztens von Ed Sheeran so ein bisschen auch seine Lebensgeschichte erzählt bekommen. Und dann haben sie ihn so gefragt, was er denn glaubt, warum sein Leben so ist, wie es ist. Warum er jetzt quasi einer der erfolgreichsten Pop-Artists aller Zeiten eigentlich ist. Und er hat gesagt, because there was no plan B. Ist es. Ich mache das in voller Intensität. Ich laufe, wie er es gesagt, ich habe auf zig Couches geschlafen, habe eine Woche lang die gleichen Unterhosen angehabt, gleichen Socken, weil ich nichts zum Waschen hatte. Aber ich habe beim Kumpel einfach geschlafen, habe da Songs geschrieben mit einer alten Gitarre, die kaputt war. Because there was no plan B. Das ist das Ding gewesen, einfach so. Ne? Ich habe erkannt, warum ich hier bin und habe das einfach und zieh's durch bis zum heutigen Tage. Und vielleicht tut uns manchmal so because there was no plan B Mentalität auch ganz gut. Anstatt diese Lebensversicherungsplattitüden so nach dem Motto, ne, immer hier doppelter und dreifacher Boden und so weiter. Und dann fehlt vielleicht irgendwann so die Intensität. Und dann ist es vielleicht eben so, ich habe zu viel auf Sicherheit gespielt in meinem Leben.
Ja, 100%. Ja. Das sieht man auch wieder im Sport. Ne? Diejenigen, die keine Alternative haben, die dann nicht sagen können, ja, wenn es mit dem Tennis oder mit dem Sport nicht klappt, dann studiere ich halt irgendwie Jura oder so. Ne? das sind diejenigen, da wo es ganz häufig dann halt auch klappt. Aber da kommt natürlich jetzt von vielen Zuhörern und Zuhörern vielleicht die Frage, ja, aber was ist, wenn es nicht klappt tatsächlich? Ja, wenn ich da scheitere bei dem Vorhaben, es wird halt trotzdem nicht jeder der Ed Sheeran. Ja? Und ich sag, bin mal gespannt, was du sagst, aber ich würde sagen, auch wenn es nicht klappt im Sinne eines Gelderwerbs oder du bist Superstar oder sonst irgendwas, so oder so hat es sich gelohnt, diesen Weg zu gehen, weil du wirst auf diesem Weg, auch wenn sozusagen das Ziel, das du dir zuerst eingebildet hast, nicht erfüllt werden kann, du wirst auf diesem Weg beschenkt werden. Und du wirst auf diesem Weg dann Menschen kennenlernen, Erfahrungen machen, Dinge lernen oder bessere Ziele kennenlernen, die dich weiterbringen. Ein Mensch, der seiner Bestimmung oder dem Ruf seines Herzens, seiner Seele folgt, wird immer belohnt. Nur nicht vielleicht immer mit dem, was du erwartet hast, womit du belohnt wirst. Aber du wirst belohnt, wenn du deinem Weg gehst. Ne? Dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße, heißt's. Und zu gehen heißt, seinen Weg zu gehen an der Stelle. Und das ist das, was ich nur jedem sagen kann. Ne? Viele Ziele und Träume werden nicht Wirklichkeit. Ja? Egal, wie sehr man da seine Bestimmung fühlt. Aber in einer sozusagen Variante belohnt dich das Leben trotzdem für den Mut, deinen Weg zu gehen. Oder wie ein Freund von mir immer sagt, was du auf einem Acker säst, erntest du oft dann auch auf einem anderen Acker. Ja, du gibst ganz viel in eine Sache rein und wirst dann von der Sache direkt nicht belohnt, aber auf einer anderen Ebene wirst du belohnt, sozusagen. Durch eine andere Sache, die du zuerst noch gar nicht sehen konntest.
Ja, voll. Also ich bin da zu 100% bei dir. Selbst wenn man dann eben nicht das erreicht, was man erreichen wollte, man hat trotzdem einen sehr intensiven Lebensabschnitt gehabt, an den man sich immer erinnern wird.
Ja.
Weil man Vollgas quasi eben diese There's no plan B Mentalität gelebt hat.
Absolut. Und ehrlich gesagt bin ich sogar ein kleines Beispiel dafür, weil eben mein Traum, Profisportler zu werden, wirklich nicht zu dem Ergebnis geführt hat, wie ich mir das eigentlich mal geträumt habe und so weiter. Und trotzdem hat mich das, wenn ich so zurückschaue, wirklich trotzdem dahin gebracht, auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Nicht alleine oder doch, aber das war eine entscheidende, sozusagen, wie sagt man, Sprossen auf meiner Leiter oder Treppenstufen, die am Ende des Tages zwar zu einem komplett anderen Leben und zum komplett anderen Thema auch geführt haben, aber jeden Tag profitiere ich von dem, was ich da damals gemacht habe, und ich habe es wirklich intensiv gemacht, wirklich intensiv. Ja? In dem Rahmen des Bewusstseins, das ich damals hatte, sozusagen. Heute würde ich es ganz anders machen, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, für die damalige Zeit, was ich damals geben konnte, habe ich das Beste gegeben, was ich geben konnte. Ne? Und ich glaube, dass es im Leben eben kein Drama ist, wenn man etwas nicht gibt, was man nicht geben kann in dem Moment. Aber das Drama des Lebens, Stichwort bereuen, entsteht, wenn du etwas nicht gibst, was du geben könntest.
Ja, ja, ja.
Dieses Zurückhalten des eigenen Potenzials, das schon da ist, das du schon in der Hand hast, des Vermögens sozusagen, ne, was man schon vermag, das ist das Drama des Lebens. Das bereuen wir dann. Ne?
Stichwort Potenziale ausschöpfen, ne?
Ja. Ja, ja. Und zwar die bewussten Potenziale, weil wir haben alle genau. Ganz viel unbewusstes Potenzial, wo wir noch gar nicht wissen, dass ich das habe, ja? Oder dass man das hat. Aber die bewussten Potenziale, die schon da sind, die sollte man einsetzen.
Ja. Ich glaube, besser kann man da auch gar kein Schlusswort finden, oder? Weil ich habe das Gefühl, das ist so eine perfekte Schlussmessage. So dieses, was du eben gerade gesagt hast, mich gerade irgendwie total, auch berührt, dass es quasi, die bewussten Potenziale sind, und die kann ich ja jeden Tag wirklich ausleben. Und das ist genau das, was man eben, was man dann am Ende bereut oder nicht bereut. Weil so nach dem Motto, ich wusste ja, dass ich das Potenzial habe und habe es nicht gemacht.
Genau.
Ich kann ja immer nur das bereuen, was ich weiß, sozusagen.
Richtig.
Und wie du gesagt hast, da, wir bereuen nicht die Sachen, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie geben können, sondern eben nur die Sachen, wovon wir wussten, da kann ich echt eine kleine Delle ins Universum hauen und hab's nicht gemacht, so nach dem Motto. Ne?
Kann mir heute nicht vorwerfen, dass ich mit 22 nicht die mentale Stärke hatte, die mir sehr geholfen hätte, um vielleicht tatsächlich sehr erfolgreich zu werden in diesem Sport. Ich hatte sie nicht. Ich kann mir nichts vorwerfen, was ich noch nicht hatte. Heute habe ich es. Wenn ich es heute nicht einsetzen würde, das wäre etwas, was ich mir vorwerfen konnte.
Ja, voll. Ja, mega. Ja, Alina sagt das auch immer so schön. Ich werde dir immer helfen, wenn ich kann. Und diesen Nachsatz finde ich so wichtig. So, nee, ich werde dir nicht immer helfen, weil wenn ich gerade gar nicht in der Lage bin, dann werde ich dir nicht helfen, sozusagen. Aber wenn ich gerade im Moment es kann, dann werde ich dir helfen.
Schön.
Das finde ich auch generell auch eine sehr schöne Rhetorik, auch wenn man Menschen irgendwie was sagt.
Mhm.
So, ne? Also ich bin immer für dich da, wenn ich kann.
Ja, absolut.
Mhm.
Schön. Cool.
Ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf die Party.
Oh ja, genau. Werde ich demnächst mal in die Planung gehen dann auch. Ja. Also innerhalb der nächsten Jahre sollte das auf alle Fälle, das muss man natürlich wirklich am besten sehr frühzeitig planen, dass man schon, am besten so mit 2-3 Jahren im Voraus, ne, dass man sagt, hey, ich hab's euch gesagt, ne, du hast noch nichts am, was weiß ich, 11. April 2029.
Ja, ja, genau. Dann zieht es allerdings nicht mehr, ne? Dann kannst du jetzt nicht sagen, du, ich glaube, 2030, das wird mein letzter Geburtstag.
Das stimmt, ja, genau. Muss man eine andere Geschichte überlegen. Naja, über die Strategie müssen wir uns vielleicht nochmal Gedanken machen.
Ja, genau. Nice, okay. Danke für das Thema. Ist ja auch interessant, finde ich, dass wir beide relativ kurz hintereinander auch so eine Erfahrung gemacht haben, jetzt wieder konfrontiert mit dem Tod sozusagen. Mhm. Und da das auch gleich zum Anlass genommen haben. Aber das waren viele, im besten Falle Erkenntnisse fürs jetzige Leben in Sachen Intensität, in Sachen bewusste Potenziale.
Ja, absolut.
Ja. Danke fürs Reingehen.
Danke dir auch.
Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Jawohl. Du auch.
Ciao.
Ciao.